Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, zu Gottes Wort. Ich habe mich gefreut, die ganze Zeit jetzt im Gottesdienst ging es immer bloß um eines. Es ging immer nur um Gott. Gott zu ehren, Gott zu erkennen, Jesus zu loben. Das ist das, was uns hier wirklich wichtig ist, oder nicht? Ich habe mir überlegt, was war eigentlich Jesus, die wichtigste Botschaft von Jesus? Womit hat er denn angefangen, seine Arbeit auf dieser Welt? Und da lesen wir in Markus 1, Vers 15, und das erwähne ich jetzt nur, nachher geht es um einen anderen Text, Markus 1, Vers 15, dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um. Das Reich Gottes, in Markus heißt Reich Gottes und im Matthäus-Evangelium heißt es Himmelreich. Das ist das Wichtigste für Jesus. Mit dem hat er angefangen. Wir lesen heute aus Matthäus 13 die Verse 44 bis 46. Und ich lese es gleich vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Da erklärt Jesus etwas übers Himmelreich. Ihr habt sicher schon Auslegungen oder Predigten über diese Texte gehört, vom vergrabenen Schatz und von der kostbaren Perle. Ich habe das auch nochmal angeschaut genauer und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was erklären kann. Unsere Arbeit als Bibelübersetzer bedeutet ja, dass wir jeden einzelnen Vers, jeden Versteil ganz genau anschauen müssen, was sagt er wirklich. Und für mich eines der ganz zentralen und wichtigen Aspekte, worauf ich schaue, ist der Zusammenhang. Was sagt Jesus vorher, was sagt Jesus nachher oder Paulus dann, je nachdem, was man halt hat. Was wird vorher gesagt, was wird nachher gesagt, was gehört zusammen textlich, wo sind Brüche drin im Text? Wo gibt es neue Themen, wo wird ein Thema wieder aufgegriffen? Diese Fragen, das ist das, was mich stark leitet, in dem, wie ich den Text zu verstehen versuche. Und da fällt auf, wenn wir hier das ganze Kapitel uns anschauen, eigentlich, wir haben in Vers 24 das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld und wir haben nachher, Vers 47, das Gleichnis vom Fischernetz. Okay. Inhaltlich, von der Aussage her, sind diese zwei Gleichnisse gleich. Das heißt, sie bilden eine Klammer. Klammerkonstruktionen sind im Hebräischen und im Griechischen sehr viel verwendet, um textlichen Zusammenhalt anzuzeigen. Und gerade beim ersten Korintherbrief habe ich einen Ausleger gehört, der dargelegt hat, wie der ganze erste Korintherbrief lauter Klammerkonstruktionen hat. Chiasmen nennt man das. Und bei diesen Klammerkonstruktionen ist dort sogar das, was im Zentrum steht, was in der Mitte steht, das Allerwichtigste. Und alles andere, was vorher kommt, leitet darauf hin und was hinterher kommt, ist dann praktisch die Coda. Und eben, wir haben also diese Klammer und innen drinnen gibt es vier Gleichnisse und eine Erklärung. Aber die vier Gleichnisse beschäftigen sich alle vier damit, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Besonders klar, deutlich wird das bei den ersten zwei dieser vier. Das habe ich mich gerade verblättert. Das Gleichnis vom Senfkorn, eben ein kleiner Same, der zu einer großen Pflanze wird. Das Gleichnis vom Sauerteig, ein bisschen Sauerteig, das den ganzen großen Teig verändert. Und diese zwei Gleichnisse sagen uns, dass eben das Reich Gottes nicht klein bleibt. Es war vielleicht zu Jesu Zeit klein, aber es wird nicht klein bleiben. Und wir wissen das, wir sehen das heute. Auf der ganzen Welt gibt es Gottes Leute. Gottes Reich ist in die ganze Welt gegangen. Genauso wie im Gleichnis vom Sauerteig gesagt wird, der Sauerteig bleibt nicht klein. Wenn man dem Mehl und Wasser dazu gibt, der breitet sich aus. Und genauso ist Gottes Wort in alle Welt gegangen schon. Und Gottes Reich gibt es überall, wo wir hinkommen. Und jetzt kommen wir zu dem Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle. Und da denke ich, da geht es auch um dasselbe. Diese Frage, wie breitet sich Gottes Reich aus? Und es gibt zwei Dinge, die wir hier lernen können. Der erste, der Schatz im Acker. Da ist ein Mann, wahrscheinlich ein Tagelöhner, der wahrscheinlich für einen Bauern arbeitet, auf einem Feld, das nicht ihm gehört. Und er findet dort bei der Arbeit eben diesen Schatz im Acker. Er möchte ihn unbedingt haben, also vergräbt er ihn wieder. Wenn er ihn gehoben hätte, dann hätte der ja dem Bauern gehört, weil dem gehört das Feld. Okay, er vergräbt ihn wieder, er kauft den Acker, es spricht, der Bauer hat selber nicht gewusst, was er da Tolles drin hat. Und er kauft den Acker und jetzt gehört er ihm, dieser Schatz. Er hat den Schatz zufällig gefunden. Und man kann Gottes Reich quasi zufällig finden, wenn man ganz was anderes macht. Und Gott tritt ein in unser Leben und er spricht zu uns. Und auf einmal wird es uns deutlich, wie wertvoll Gottes Reich ist. Und dass alles andere dagegen nichts ist. Oder ist es mit Gottes Reich wie mit diesem Kaufmann? Dieser Kaufmann, der hat gesucht, überall, systematisch. Der ist sicher die ganze Küsten, alle Küsten abgegangen und hat überall in den Dörfern geschaut, wo hat jemand eine Perle gefunden? Ein Händler. Der hat gesucht und am Ende hat er eine gefunden, eine Perle, die ist so wertvoll. Alles andere war nichts dagegen. Man kann Gottes Reich auch finden und viele Leute finden Gottes Reich nach längerer Suche. Und so breitet sich Gottes Reich aus. Und wenn wir etwas wirklich Wertvolles finden, so wie diese zwei Männer in diesen Gleichnissen, und dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir alles dran setzen, dass wir das auch bekommen. Ich denke nicht, dass Jesus mit diesen Gleichnissen uns ermahnen wollte. Ihr müsst aber alles hergeben, wenn ihr Gottes Reich wollt. Ich denke nicht, dass das sein Punkt war. Ich denke, sein Punkt war einfach zu zeigen, es gibt verschiedene Wege, wie man zu Gottes Reich kommen kann. Und er hat eingeladen. Er hat eingeladen, kommt her. Kehrt euch, kehrt um, kommt in Gottes Reich, kommt unter seine Herrschaft. An diesem Punkt müssen wir kurz über Herrschaft reden. Also wenn ich von Herrschaft höre, dann stellt sich innerlich erstmal der Igel auf und sagt, na, jetzt schauen wir erstmal, was der da macht, was der wirklich will. Also Herrschaft, das hat man uns schon früh beigebracht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ich denke, bei Herrschaft kommt es vor allem darauf an, wer dieser Herr ist, der uns was ansagen möchte. Das war für die Jünger damals wahrscheinlich so total selbstverständlich. Und vor allem haben sie ja noch mehr von Jesus gehört gehabt. Und sie waren mit ihm zusammen und sie haben ihn erlebt. Und von daher wussten sie, wie diese Herrschaft Gottes ausschaut. Vielleicht ist das für uns heute nicht mehr ganz so selbstverständlich. Und darum möchte ich ein paar Worte darüber verlieren. Es ist ein riesiges Feld. Im Grunde genommen müssen wir die ganze Bibel durchgehen und schauen, was lernen wir hier über Gott, was lernen wir hier über Gott. Und wir werden sehen, wie groß und wunderbar Gott eigentlich ist. Wenn wir ganz am Anfang anfangen, ich gehe jetzt nicht jeden Text einzeln durch, okay? Nur einen ganz schnellen Überblick. Ganz am Anfang angefangen, was wir sehen ist, Gott ist Schöpfer des Universums. Wir brauchen bloß in der klaren Nacht raufschauen in die Sternenhimmel und dann auch wissen, dass das alles wie ein Uhrwerk funktioniert. Und man kann nach den Sternen navigieren. Man kann nach den Sternen die Zeit bestimmen. Gott hat das geschaffen. So groß ist Gott. Dann lesen wir im ersten Buch Mose, Gott hat den Menschen geschaffen. Einmal die ganze Welt natürlich, mit allem, was drauf ist, und den Menschen auch. Und er liebt uns. Das lesen wir von Anfang bis Ende der ganzen Bibel. Und das wird seither auch immer und immer und immer wieder deutlich, auch im persönlichen Leben. Ich kann das auch bezeugen. Gott, ich weiß, dass Gott mich liebt. Er ist mir so oft begegnet. Er hat mir so oft geholfen. Etwas ganz Besonderes noch, wenn wir sagen, wir wissen, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Aber er hat uns nicht als Untertanen geschaffen. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir einfach nur wie ein Roboter ein Programm abarbeiten. Sondern er hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Er hat uns geschaffen als seine Partner. Das wird spätestens da deutlich, wo Gott zu Adam und Eva sagt, seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Er hat uns ein Mandat gegeben, er hat uns eine Aufgabe gegeben auf dieser Welt, hat gesagt, das macht ihr jetzt. Und er traut uns das zu. Ich meine, dass wir natürlich einen Haufen Mist gebaut haben, als Menschheit, vielleicht nicht unbedingt persönlich so sehr, also, aber ja, als Menschheit, wir haben viel kaputt gemacht. Da wird so viel drüber geredet in letzter Zeit, seit Jahren schon. Und jetzt mit Fridays for Future, diese ganze Bewegung, immer wird drauf rumgehauen. Und wir kommen gar nicht mehr drum herum. Wir müssen es anerkennen, es ist tatsächlich so. Aber Gott hat uns das zugetraut, dass wir als seine Partner diese Welt gut verwalten dürfen. Und wir haben diese Aufgabe nach wie vor. Gott hat das nie zurückgezogen. Als die Menschen damals sich gegen Gott aufgelehnt haben, da hat Gott sie nicht komplett verstoßen. Das ist auch so was Großes für Gott. Gott hat diese Geduld, hat diesen langen Atem, hat diese Liebe zu uns, bringt ihn so weit, dass er uns immer und immer wieder einlädt zu sich. Dass er uns nicht einfach gehen lässt. So groß ist unser Gott. Gott verspricht uns eine herrliche Zukunft. Das, was wir jetzt haben, ist nicht alles. Sondern wir werden in Zukunft mit ihm in Gemeinschaft, in sichtbarer Gemeinschaft leben. Gott hat uns den Himmel versprochen. Und er hat uns den Weg dafür aufgemacht. Wir selber, wir wissen das, ihr habt das sicher schon oft gehört und wisst es auch selber. Wir selber schaffen das nicht, dass wir zu Gott kommen. Viele haben es schon probiert. Die ganze Menschheitsgeschichte ist voll von Versuchen, zu Gott zu kommen. Aber Gott hat einen Weg gemacht und der heißt Jesus. Und wer an Jesus glaubt, der wird gerettet. Der hat all das, was Gott uns versprochen hat. Und was ich jetzt gesagt habe, ist noch lange nicht alles. Das sind ein paar wichtige Punkte gewesen. Aber so wunderbar ist dieser Gott. Und jemand, der so wunderbar ist und so voller Liebe und so auf uns schaut, mit der sagt, komm in meine Herrschaft, komm in meine Familie, ich schaue auf dich und ich will dich anleiten, wie das Leben gelingen kann. Das ist doch was Tolles. Und zu dem möchte ich auch heute wieder einladen. Das Leben mit Gott übersteigt an Wert alles, was es auf dieser Welt gibt. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, ist im Grunde genommen ein Zeugnis davon. Und viele Leute, die die Welt vorher ausprobiert haben, bezeugen das auch und sagen, als ich Jesus gefunden habe, da war mein Leben erst richtig in Ordnung. Vorher war alles nichts. Und wer will sich eigentlich schon mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn man das Allerbeste haben kann? Und darum die Einladung von Jesus, die steht heute genauso wie damals. Damals hat Jesus gesagt, kehrt um, glaubt an das Evangelium, kommt ins Reich Gottes. Und genau dasselbe darf ich euch heute auch sagen. Kehrt um, glaubt an das Evangelium, glaubt an Jesus, kommt ins Reich Gottes. Die Tür ist offen.